Glaube und Hoffnung sind in der Bibel verwandte Wörter. Okay? Sie sind unterschiedlich, aber sie werden ähnlich verwandt. Und wir gehen mal zusammen in Römer 8, die Verse 23 bis 25. Wir haben vor ein paar Wochen hier gesagt, dass wir daran glauben, dass das Wort Gottes, das inspirierte Wort Gottes ist, ja, und dass die Bibel sich erklärt. Ja? Also nicht Herr Nietzsche erklärt die Bibel und wir gehen nicht mit dem Verständnis von gesellschaftlicher Erkenntnis an die Bibel, sondern wir sagen, die Bibel erklärt sich selber. Ja? Und deshalb lesen wir die Bibel, um zu verstehen, was in der Bibel steht. Einfach, oder? So, da steht, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ja? Ich hoffe, dass Schalke dieses Jahr in die erste Bundesliga aufsteigt, ist keine Hoffnung. Okay? Ja? Es ist keine Hoffnung. Ja? Nicht, weil es dafür keine Hoffnung gibt, aber weil dies nicht den biblischen Begriff von Hoffnung widerspiegelt. Nochmal bitte anmachen, 24. Paulus sagt, nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Etwas, was erfüllt wird auf der Erde, hat etwas zu tun mit Glauben. Ja? Glaube ist in der Bibel ein Begriff, der sich bezieht auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Aber der Begriff Hoffnung, und wir feiern ja das Fest der Hoffnung, ist etwas, was sich nur auf die Zukunft bezieht. Denn Paulus sagt, wenn es sich erfüllt hat, ist die Hoffnung vorbei. Und dann ist es keine Hoffnung. Wir sehen drei Dinge, die Paulus sagt, die ewig bestehen werden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja? Hoffnung wird nie ausgelöscht werden. Das heißt, die Fülle der Hoffnung wird sich hier nicht erfüllen. Weil sonst wäre Hoffnung keine Hoffnung mehr. Römer, okay? Das ist einigermaßen klar? Ja? Ich gebe euch gleich ein Beispiel. Gehen wir mal zu Römer 5, Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch, okay? Glaube. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden irgendwann einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ja? Wir haben darüber hinaus die Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Du wirst einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Was ist deine Hoffnung? Bitte schön, was ist deine Hoffnung? An der Ewigkeit teilzunehmen, wann? Ganz einfach, In der Ewigkeit. Ja, aber nicht hier. Ja? Ich erzähle euch was von mir. Wir haben Weihnachten bei uns in der Familie immer irgendwie groß gefeiert. Es war ein großes Fest, ganz wichtig, ja, positiv wichtig. Und das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht mit meiner Familie zu Hause gefeiert habe, war mit 30 Jahren, glaube ich, oder 29 oder so, als ich in Brasilien war. Das war das erste Mal, dass ich zu Weihnachten nicht zu Hause war. Und wir feierten Weihnachten wie folgt. Das Wohnzimmer wurde umfunktioniert ins Weihnachtszimmer. Ja, da kam dann versteckt, das Fenster wurde abgedichtet mit einem Tuch. Mein Vater leistete ganze Arbeit mit meiner Mutter, bereitete alles vor. Ein Baum kam rein und dann kamen vor allen Dingen die Geschenke. Ja? So. Und dann steigt die Hoffnung in dir als Kind. Da drin sind Geschenke. Ja? Und wir wissen, weil wir es gerade gelesen haben, Hoffnung, die sich hier erfüllt, ist keine Hoffnung mehr. Also meine Hoffnung, sie war sehr zeitlich begrenzt, nämlich bis zum 24. abends. Und ich hatte die Hoffnung, dass dort auf mich Geschenke warten. Und die Hoffnung eines Tages war so groß, wie mir erzählt wurde, dass ich totale Bauchschmerzen bekam als Kind und meine Eltern besorgt waren, dass ich krank war. Aber als ich dann die Hoffnung mit den Geschenken erfüllte, war ich sofort wieder gesund. Ja? Also die Krankheit war bedingt durch Hoffnung, auch komisch. Ja? Sonst haben wir immer andere Hoffnungen, genau umgekehrt. Also es gab dann Geschenke. Und dann ging nach dem Abend Gottesdienst die Türe auf und wir gingen in das Weihnachtszimmer hinein und da lagen alle Geschenke auf dem Tisch. Unter einer riesengroßen weißen Decke und wir konnten sie immer noch nicht sehen. Und dann hörten wir wieder die Weihnachtsgeschichte zu Hause und wir sangen irgendwelche Weihnachtslieder mit Oma und Opa und Eltern und alle zusammen. Und wir machten uns den Spaß und sangen extra falsch, um zu gucken, ob es jemand hört und sich aufregt, was man so als Kind gerne macht. Und dann kam der Hoffnungskiller. Die Tischdecke wurde weggezogen, wir bekamen unsere Geschenke und die Hoffnung war vorbei. Okay? Und so ist es im biblischen Kontext nicht. Sondern Paulus sagt, die Hoffnung, die ihr habt, ist etwas auf die Zukunft. Ja? Durch Glauben, sagt die Bibel, verändern sich Dinge in unserem Leben hier, aber nicht durch Hoffnung. Hoffnung bedeutet, dass du weißt, dass du eines Tages in die Herrlichkeit Gottes kommen wirst. Ja, und das ist etwas, was du in deinem christlichen Glauben nie aufgeben darfst. Dass du eine Erwartung hast, dass im Jenseits etwas auf dich wartet. Ja, dass es die Hoffnung gibt, dass dort eine Herrlichkeit existiert, die du hier auf Erden nicht erlebt hast und im vollen Ausmaß auch nie erleben wirst. Okay, warum? Diese Hoffnung ist so wichtig, weil diese Hoffnung, dass irgendetwas passiert in Zukunft, deine Prioritäten auf dieser Erde etwas sortieren wird, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja? Und ich möchte euch gerne ein Zeugnis bringen, ja, per Video von einem Mann, der genauso wie ich als Kind mal durch Schlüsselloch in den Himmel geguckt hat. Ja? Der gute Mann heißt bezeichnenderweise Alfred Wesel. Ja? Und ich denke, hey Alfred, dein Zeugnis ist echt für Wesel und ich danke dir dafür. Ich weiß, dass es schwierig ist, das zu übersetzen. Ich bitte um Entschuldigung. Wir hören ein 6-minütiges Lebenszeugnis von Alfred Wesel für die Christen in Wesel.
Alfred Wesel ist aggressiv und kriminell. Sein Leben ist völlig aus den Fugen geraten. Eines Tages bringt ihn dieser Lebensstil ins Gefängnis. Während eines kurzen Hafturlaubes trifft er einen alten Freund, der völlig verändert ist und der behauptet, das liege an seinem neu gewonnenen Glauben. Alfred wird neugierig und hat am selben Abend eine unvergessliche Begegnung.
Und plötzlich fängt die Zelle an zu leuchten. Und da stand eine Gestalt. Da stand eine Gestalt.
Wer war das?
Er sagte zu mir, ich bin Jesus Christus. Da bin ich aufgestanden und bin auf meine Knie gefallen. Und er fasste mich so an der Hand. Und wie er mich hochzog, war ich in eine ganz andere Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob es das Paradies war, aber was anderes kann ich mir nicht vorschreiben. Und ich bin mit ihm durch eine Straße gegangen, da war links und rechts war eine Wiese. Und dort waren Bäume, die hatten Kirschen, die hatten so einen Durchmesser, vielleicht noch größer. Und ich war erstaunt. Ich war erstaunt, was ich dort gesehen habe, an Farben, an Pracht. Und die Wiese, die war lebendig. Das kann man so nicht sagen. Ich war so neugierig auf diese Wiese, dass ich zu ihm gesagt habe, Herr Jesus, darf ich über diese Wiese gehen? Er sagte, natürlich, tu es. Und ich bin dann barfuß über diese Wiese gegangen. Man kann das nicht beschreiben, wenn man über diese Wiese geht, ja? Wenn man über diese Wiese geht, da kommen Strömen, die haben mich durchströmt. Das kann man so nicht sagen, was ich dort erlebt habe.
Könnten Sie diesen, ich gebe Ihnen jetzt einen Zettel und einen Stift und sage Ihnen, malen Sie mir diesen Jesus auf. Wie sah Jesus aus?
Ich kannte ihn nicht. Malen? Kennte ich nicht. Auf jeden Fall, er leuchtete so sehr, dass ich ihn nicht beschreiben kann. Ich habe sein Gesicht gesehen, aber das Gesicht Jesus ist in meinem Herzen. Ich kannte ihn nicht, obwohl ich ihm in die Augen gesehen habe und er mir. Aber ich kann ihn nicht beschreiben. Es ging einfach nicht. Es ist zu viel angenehmes Licht. Er strahlt einen an und er lächelt einen an. Das kann man nicht beschreiben. Das kannte ich nie malen.
Was hat er gesagt? Was sollten Sie tun?
Also wie ich da mit ihm auf die Straße war, also bin ich zurück von der Wiese und dann sah ich so ungefähr 20, 30 Meter weiter, da war ein Tisch und dort saßen ältere Männer. Sie waren weiß und sie leuchteten und strahlten auch, aber nicht in diese Intensivität wie Jesus. Und er sagte zu mir, wir müssen an diesen Tisch gehen, ich muss mit ihnen reden. Ich ging mit ihnen, mit Jesus an diesen Tisch. Wir setzten uns dort und er fing an zu reden. Aber das, was er mit den Männern besprach, habe ich nicht gehört. Ich durfte es nicht hören. Und wie er so mit den Leuten redet, denke ich so zu mir, nutz das aus und umarme ihn. Und er redet so mit den Männern und ich gehe so von der Seite um, umarme ihn und herz ihn. Plötzlich hört er direkt auf zu reden, steht auf, nimmt mich in die Hand und kuscht mich und trägt mich und küsst mich, wie ich es getan habe mit meinen Kindern, wo sie klein waren. Er hat mich getrickt und er hat mich geküsst. In Jesus ist keine Kritik. Wenn Jesus mit einem redet oder wenn man in die Nähe Gottes ist, da ist null Kritik. Da will man nicht mehr weg. Und ich sagte zu ihm, Herr, ich will dir dienen. Und er sagte zu mir, ja, du wirst mir dienen.
Entweder ist Alfred Wesel ein Lügenbold, erste Kategorie, oder es existiert für uns etwas, worauf wir hoffen können. Ja, es gibt andere Zeugnisse von Menschen, die den Himmel erlebt haben, und du liest solche Berichte, ja, du hörst solche Zeugnisse und du sagst dir, boah, das ist der Ort, wo ich hin will. Wie abgefahren ist das denn? Ja? Und oft, glaube ich, ist es, dass wir diese geistliche Realität anfangen zu spüren hier. Und wir sagen, oh, so etwas Wunderbares. Erstens, diese Hoffnung eines Tages an diesen Ort zu kommen für alle Ewigkeit, diese Hoffnung existiert nur aus einem einzigen Grund. Weil Jesus gesagt hat, ich verlasse diese Herrlichkeit, ja, wo du hin willst. Da hat Jesus schon die ganze Ewigkeit verbracht. Und er hat gesagt, ich verlasse diese Herrlichkeit, um hier auf Erden Mensch zu werden, um dir die Möglichkeit zu geben, erlöst und mit dem Vater versöhnt zu werden. Das ist das, was Jesus auf Weihnachten getan hat. Sonst hätten du und ich nicht das Minimum einer Chance, in diese Herrlichkeit einzutreten. Das ist das, was Weihnachten passiert ist. Weihnachten kam derjenige auf die Erde, der dir die Möglichkeit von Erlösung und Vergebung anbietet, damit du in Ewigkeit in der Gegenwart des Vaters sein kannst nach deinem Tod. Und ohne Jesus und ohne seine Vergebung und ohne seine Versöhnung wirst du nicht an diesen Ort gehen. Okay, da sagt die Bibel ganz klare andere Dinge. Die Bibel nennt diesen Ort die Hölle. Ja? Ein Mitbibelschüler von mir, der hatte eine Vision von der Hölle. Er war in der Hölle. Er war hochgradig drogensüchtig und solche Geschichten. Und er hatte eine Vision von der Hölle, dass er in der Hölle war. Er hat sich ganz schnell bekehrt, weil er gesagt hat, an diesen Ort will ich nicht gehen. Ja? Die Hölle ist der Ort, wo eine totale Abwesenheit von Gott sein wird. Wird gar nichts Gutes sein, gar nichts, sondern da wird der Teufel und die gefallenen Engel werden da sein, auch später. Ja? Und du darfst als Mensch diese Hoffnung haben, dass nach dem Tod du in diese Herrlichkeit gehen wirst, die Alfred aus Wesel, Alfred Wesel, sehen durfte. Okay? Er durfte sie sehen, er ist nicht da geblieben, aber er durfte mal durchs Schlüsselloch gucken, um zu sehen, was existiert. Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ja, erstens, Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Ja, von Gott kommt Hoffnung. Hoffnung ist nicht etwas, was wir uns einbilden. Ja, ich mache jetzt mal ein hoffnungsvolles Gesicht. Ja, ich bilde mir ein, ich habe Hoffnung. Ja, ich rede mir ein, dass es Hoffnung gibt. Lasst uns alle zusammen 10-mal Hoffnung sagen. Hoffnung, 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 Hoffnung. Ja? Ja, habt ihr nie sowas mitgekriegt, ne? Aha. Naja. Gott ist die Quelle der Hoffnung. Ihr müsst mal im pädagogischen Bereich arbeiten. Also, Gott ist die Quelle der Hoffnung. Er ist die Quelle der Hoffnung. Und wenn er die Quelle ist, dann können wir zu ihm sagen, Herr, gib mir von dieser Quelle zu trinken, gib mir Hoffnung. Und er bietet dir auf der einen Seite diese Hoffnung an in Christus Jesus, aber er sagt auch, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes unsere Hoffnung in uns immer unerschütterlicher werden soll. Ja, deine Hoffnung, sie soll stark werden. Nicht deine Hoffnung auf irgendetwas Irdisches hier, weil das hätte etwas mit Glauben zu tun, okay? Sondern Hoffnung, dass in der Ewigkeit das Beste auf dich wartet, was du jemals erlebt hast und erleben kannst. Die Ewigkeit mit dem Vater. Das ist Hoffnung. Und wir beten dafür, dass du diese Hoffnung in deinem Herzen unerschütterlich erfährst. Dass du weißt, egal was hier passiert auf Erden, egal wie lange ich hier leben werde, egal unter welchen Lebensumständen ich hier leben werde, egal ob Dinge sich erfüllen werden, die ich mir wünsche, egal, eines Tages werde ich in der Ewigkeit, in der Gegenwart meines Vaters leben, ja, und Dinge erleben und erfahren, an die nichts aus diesem Leben hier herankommt. Nichts. Ja? Es gibt ein anderes Zeugnis hier, das werden wir nicht schauen. Es ist von einem Typen, der auch im Himmel war. Frank Breido heißt der. Google mal Breido, ja, mit OW geschrieben hinten. Ja, der hat auch bei ERF ein absolut beeindruckendes Zeugnis. Ich habe den mal kurz nach seiner Heilung persönlich kennengelernt. Oder getroffen auf einer Freizeit. Der Typ, ja, ist jetzt, kann ich nicht erzählen, sonst komme ich mit meiner halben Stunde nicht hin. Der Typ war total krank, ja, lag auf der Intensivstation und sein Tod wurde studiert von Ärzten, um zu sehen, wie sich sein Krankheitsbild so entwickelt. Ja. Er wurde zu einem Studienobjekt. Ja, der Typ war total tot, der war nachher 10 Minuten oder 15 Minuten klinisch tot. Ja? Und seine Mutter betete für ihn. Und dann kam der wieder und war geheilt. Ja? Der ging dann nicht durch einen Prozess von Heilung, sondern der war geheilt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, guckt es gerne nach bei ERF Mensch. Und der Interviewer sagt zu ihm, ja, du warst doch dann im Himmel, ne? Und dann sagt er, ja, ich war da. Und dann sagt der Moderator zu ihm, ja, aber jetzt bist du ja wieder hier. Und daraufhin sagt er, ja, genau das ist das Problem. Ja? Genau das ist das Problem, sagt der Typ. Ja? Der ist doch Gott nicht undankbar für das, was er hier lebt. Ja, sondern der sagt, ey, das war im Himmel so genial, das war der Ort, wo ich gar nicht mehr weg wollte. Ja? Und die Hoffnung, die wir auf Weihnachten feiern, ist, dass wir eines Tages in dieser Herrlichkeit Gottes leben dürfen, für immer und ewig. Ja, das ist Hoffnung von Weihnachten. Und wir beten dafür, Heiliger Geist, dass du in unseren Herzen diese Zuversicht unerschütterlicher machst. Dass wir getrieben werden in unseren Entscheidungen und in unserem Leben davon, dass wir die Hoffnung haben, dass wir eines Tages beim Vater sein werden. Ja? Karl Marx sagte, euer Problem ist, dass ihr die Kirche immer nur aufs Jenseits vertröstet. Und wir vertrösten niemanden aufs Jenseits, okay? Sondern wir glauben, dass es etwas gibt, was Glauben heißt, was unser Leben hier auf dieser Erde schon beeinflusst. Ja? Gott ist nicht abwesend. Es geht nicht darum zu sagen, dass hier alles mies ist und da auf der anderen Seite alles toll ist, sondern es geht heute Morgen um den Begriff von Hoffnung. Und wir wollen unterscheiden zwischen Hoffnung, die ewig währt, und Glaube, der aktiv hier schon in mein Leben hineinwirkt. Amen. Römer 5, Vers 5, bitte. Und in unserer Hoffnung, Zukunft, werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Du wirst in deiner Hoffnung nicht enttäuscht werden, sagt Paulus. Und auf diesem Weg der Hoffnung sagt er, dass der Heilige Geist unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass der Vater uns liebt. Auf deinem Weg hier auf der Erde sollst du als Kind Gottes die Gewissheit haben, dass der Vater dich liebt in allen Lebensumständen, die dir begegnen. Der Vater liebt dich. Er liebt dich uneingeschränkt. Er liebt dich nicht erst, wenn du im Himmel bist. Er liebt dich vorher. Und diese Gewissheit sollst du auf dem Weg mit dir tragen, auf dem Weg zum Ziel der Hoffnung. Und wenn die Hoffnung ewig anhält, wie wir vorher gesagt haben, Glaube, Liebe, Hoffnung, dann erwarte ich, dass ich die Herrlichkeit Gottes im Himmel immer weiter entdecken werde. Dass es ein Prozess sein wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, der nie enden wird im Himmel. Ja? Die Ältesten, sie knien sich vor Gott nieder und sie rufen die ganze Zeit, heilig, heilig, heilig. Und ich denke als Mensch, ey Kollege, so nach maximal 5 Minuten, glaube ich, wäre mir irgendwie langweilig. Ja, mein Mensch. Aber ich glaube daran, dass diese Ältesten, die vor Gott thronen und heilig, heilig, heilig rufen, dass sie immer wieder neue Facetten der Heiligkeit Gottes entdecken und völlig erstaunt und überrascht und beeindruckt rufen, heilig. Und dann zeigt ihnen Gott wieder etwas von seiner Herrlichkeit und sie rufen heilig. Und Gott, sie entdecken etwas Neues in Gott und rufen heilig. Und es ist ein Prozess, der nie aufhören wird. Das ist unsere Hoffnung. 1. Petrus 3, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5, bitte. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Petrus sagt, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ja? Jetzt im Sinne von weil. Ja? Du hast hier eine sichere Hoffnung, dass du in Zukunft in der Ewigkeit beim Vater sein kannst, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und wenn du, wie auch so manche anderen Menschen, nicht an die Auferstehung Jesu glaubst von den Toten, dann fehlt dir das Element, um Hoffnung zu haben. Denn wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann wirst auch du nicht von den Toten auferstehen. Dann gibt es keine Auferstehung von den Toten. Und wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat er den Tod nicht überwunden. Und dann hat er die Herrschaft der Sünde nicht gebrochen. Ja? Das ist alles zentralisiert in der Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist völlig elementar. Gott hält für uns unser makelloses Erbe im Himmel bereit und wird uns bewahren, die, die wir glauben. Ja, Gott erhält für dich als Kind Gottes ein makelloses Erbe bereit, nicht hier, sondern da, im Himmel. Okay? Und all das hat nichts zu tun mit der Abwesenheit Gottes hier. Okay? Ich sage nicht, Gott ist da und hier nicht. Sondern es geht uns darum, zu klären, was Hoffnung ist. Wir feiern das Fest der Hoffnung. Und die Hoffnung von dir ist, dass eines Tages ein makelloses Erbe auf dich wartet im Himmel und dass der Vater sagt, dass er uns bewahren wird durch seine Macht, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Gott, er wird dich hier bewahren. Gott, er ist bei dir. Gott, er verändert Dinge in deinem Leben durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Gott, er setzt dich frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er setzt dich frei durch Erlösung. Er versorgt dich durch die Erlösung und so weiter in Christus Jesus. Gottes Wirken unter uns ist real. Und wenn wir Momente haben, wo wir uns entweder ein Zeugnis anschauen oder ein Zeugnis hören, geht es darum, dass wir verstehen, dass Gott real ist und in unserer Beziehung zwischen ihm und uns etwas passieren soll, dass er uns begegnen möchte, dass er uns verändern möchte. Ja, dass Gott real ist, dass es nicht um Religion geht. Es geht hier nicht um ein Gebäude, es geht nicht um eine Versammlung von 11 Uhr bis 12.30 Uhr, es geht hier nicht um Kaffee trinken, das ist alles schön, ja, hoffe ich. Aber es geht um eine Beziehung, die ich haben kann, die sich auswirkt auf meine Ewigkeit. Und das ist das, was wir auf Weihnachten feiern. Wir feiern die Geburt des Sohnes Gottes. Wir feiern die Geburt desjenigen, der die Herrlichkeit Gottes verlassen hat, um in Bethlehem in einer Krippe geboren zu werden, um Mensch zu werden, so wie du und ich, um uns zu erlösen. Und das ist unsere Hoffnung, die uns tragen wird, dass wir eines Tages in diese Herrlichkeit kommen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Und in der Zwischenzeit arbeiten wir hier auf Erden woran? An unserem Glauben. Ja, dass der Geist Gottes unseren Glauben stark macht und uns das Wort Gottes offenbart und unser Leben verändert. Amen.